The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober.
Herzlich willkommen zum Welt-TV-Duell zwischen den beiden aktuell erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Politikerinnen Deutschlands.
Das kann man wohl sagen. AfD-Chefin Alice Weidel und die Gründerin des Bündnis Sarah Wagenknecht, also Sarah Wagenknecht selbst, trafen sich gestern Abend bei Welt-TV. Moderiert von Jan-Philipp Burkhardt, dem Chefredakteur. Weidel gab als Gesprächsziel folgendes Motto zum Besten.
Ich glaube, dass man miteinander reden muss, anstatt übereinander.
Frau Wagenknecht, was ist Ihr Ziel für heute Abend?
Ja, ich hoffe auf eine sachliche Auseinandersetzung, die vielleicht auch für die Wählerinnen und Wähler deutlich macht, wo auch Unterschiede existieren.
Damit war der Ton gesetzt. Weidel war stark auf Annäherungskurs aus. Wagenknecht wollte Unterschiede aufzeigen. Weidel wollte Tango tanzen, den Tango der Populisten. Wagenknecht bevorzugte eindeutig das Solo. Nur kein Körperkontakt mit den Rechten.
Wir sollten aufhören, eine solche Spaltung und eine solche Ressentimentschüren zu begehen. Und ehrlich gesagt, mir ist da schon Angst und Bange, wenn ich höre, wie Leute wie Herr Höcke beispielsweise argumentieren. Sie wissen das auch, wer Herr Höcke ist. Ich meine, Sie haben 2017 selbst einen Antrag unterschrieben, diesen Mann aus Ihrer Partei rauszuwerfen. Sie haben ihm damals Nähe zum Nationalsozialismus attestiert. Sie haben ihm ein Menschenbild attestiert, das der Würde des Menschen widerspricht. Und heute machen Sie für ihn Wahlkampf.
Und wo war man sich eigentlich einig? Und wo nicht in diesem TV-Duell? Einig sind sich Weidel und Wagenknecht darin, dass die Wirtschaftspolitik der Ampel ein Desaster sei. Aber Weidel will weniger Geld ausgeben und sparen, zum Beispiel beim Bürgergeld für nichtdeutsche Staatsangehörige.
Denn diese Ausländer, die Bürgergeldbezieher sind, haben noch nie ins Sozialsystem eingezahlt. Das ist auf Dauer nicht finanzierbar, nicht tragfähig. Und dann müssen sie sich auch gar nicht neu verschulden über Kreditfinanzierung. Ich bin absolut dagegen. Sie müssen auf der Kostenseite runter.
Wagenknecht will mehr Schulden und nicht am Sozialstaat sparen. Jan-Philipp Burkhardt.
Frau Wagenknecht, Sie sind von Haus aus sozusagen Kommunistin, haben immer für linke Parteien gearbeitet.
Also jetzt kommen Sie mir nicht auf die Tour. Ich bin keine Kommunistin und ich will auch nicht ich will nicht die Welt ins Bürgergeld einladen. Ich finde, ich bin für einen starken Sozialstaat. Und so zu tun, als wären solche großen Summen aus dem Sozialstaat kürzbar, dann muss man den Sozialstaat auch für die Menschen kürzen, die ihn brauchen. Und das ist eigentlich, wenn ich mir Ihr Programm angucke, auch die AfD-Position.
Parallelen zwischen Weidel und Wagenknecht zeigten sich dann in der Russland-Frage. Beide halten die Abkehr vom Russengas für einen Fehler ökonomisch. Sie sehen den Krieg in der Ukraine als Stellvertreter. Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Russland wolle US-Truppen in der Ukraine verhindern. Sarah Wagenknecht dazu.
Also es ging immer um die Frage der Militärbasen, der US-amerikanischen Militärbasen. Es ging um die Frage der CIA-Basen. Es ging um die Frage NATO-Mitgliedschaft, was aber nicht die Frage von Sicherheitsgarantien ist, sondern die Frage US-Militär in der Ukraine. Ich rechtfertige diesen Krieg nicht, finde ihn verbrecherisch. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wir müssen bei der Wahrheit bleiben.
Alice Weidel versuchte hier eine Gemeinsamkeit aufzumachen und da, wo sie ist, diese Gemeinsamkeit zu betonen.
Das sind AfD-Positionen, wie wir sie von Anfang an vortragen. Dass wir einen Verhandlungsfrieden brauchen. Wenn kriegerische Auseinandersetzungen sind, in der Diplomatie sitzt die Geschichte immer mit am Tisch. Das hatte Frau Wagenknecht ja auch schon angedeutet. Es ist eine lange Geschichte um die Ukraine. Und es hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die NATO-Osterweiterung stattgefunden hat.
Jan-Philipp Burkhardt unterstellte beiden Politikerinnen einen Anti-Amerikanismus und eine Nähe zum Mann im Kreml.
Warum sind Sie bereit, das gute Verhältnis und auch die Westbindung sozusagen zu beschädigen, die unserem Land Jahrzehnte des Wohlstands und der Freiheit und der Sicherheit beschert hat, um sich Russland anzugeben?
Also es geht nicht darum, die Westbindung. Es wird immer abstrakt von der Westbindung geredet. Ich finde, worauf wir achten müssen, sind unsere eigenen Interessen. Und wir haben andere Interessen.
Aber Sie machen die NATO für diesen Krieg verantwortlich. Also
ich finde es wichtig, und das ist ein Grundsatz der Diplomatie, man muss sich in die andere Seite versetzen, wie in Russland die NATO war.
Auch Alice Weidel verteidigte sich und Wagenknecht gleich mit.
Sie machen uns beiden, da muss ich Sie jetzt auch mit reinnehmen, Frau Wagenknecht, Sie machen uns zum Vorwurf, indem wir Verhandlungen fordern, dass wir in irgendeiner
Form Russland... Ich mache Ihnen gar keine Vorwürfe.
Aber Wagenknecht ließ sich im Grunde bei keinem Thema auf eine Nähe, gar nicht zu reden von Verbrüderung oder Verschwörung, ein. Und was sagte Frau Weidel eigentlich zu dem Vorwurf ihrer Nähe zu Björn Höcke? Weidel ging darauf nicht ein. Sie behauptete vielmehr, in der AfD gäbe es gar keine Extremisten. Die Extremisten seien vielmehr in der Ampelregierung.
Sie haben einen Kanzler, der in Wirecard- und Comex-Skandale verwickelt ist, gegen den die Staatsanwaltschaft eigentlich ermitteln müsste. Die eine hat schon hingeschmissen. Sie haben eine Nancy Faeser, die das Vereinsrecht missbrauchen wollte, um die Pressefreiheit einzuschränken. Also ich glaube, die Extremisten und die extremistischen Positionen sind in den amtierenden, etablierten Parteien zu finden.
Fazit: Der politische Tango der beiden Populistinnen, der funktioniert schon mal nicht. Da entsteht keine neue Freundschaft und erst recht keine Einheitsfront. Zumindest diese Klarheit, diese erfreuliche Klarheit, die hat dieser Schlagabtausch gebracht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Unternehmerin Verena Pauster, Vorsitzende des Startup-Verbandes in Deutschland, erklärt, warum unser Land ein großes Innovationspotenzial hat, es aber derzeit nicht ausschöpft.
Wir sind eigentlich, was unsere Forschung angeht, weltweit auf Augenhöhe mit den USA. Aber dann brechen wir total ein bei der Ausgründung. Und das ist eigentlich das, was wir aber richtig gut können. Also diese Weltklasse-Forschung und da auch in Technologien ganz weit vorne sein.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, analysiert die Aufspaltungsgerüchte rund um Google. Und in Frankreich bejubelt man das Ende einer ulkigen Schatzsuche um eine goldene Eule. In Deutschland schwächelt die Wirtschaft. Die Bundesregierung geht in diesem Jahr erneut von einer Schrumpfung aus. Das hat der Wirtschaftsminister Robert Habeck, sein Name, bei der Herbstprognose gestern bekannt gegeben.
Der Aufschwung verzögert sich also ein weiteres Mal. Jetzt aber vor allem, weil nicht die konjunkturellen Faktoren sich schlechter oder verzögerter entwickelt haben, sondern weil die strukturellen Faktoren so deutlich es erschweren.
Und genau das sieht auch die Präsidentin des Startup-Verbandes, Verena Pauster, so. Deutschland hat ein großes Potenzial, aber Deutschland steht sich auch selbst im Wege. Dabei ist im Land der Erfinder und Tüftler ja keineswegs das Licht ausgegangen. Aber Bürokratie, hohe Steuern, fehlendes Wagniskapital, all das bremst die Gründerinnen und Gründer. Also, wo genau stehen wir? Und was läuft eigentlich so richtig gut? Um beides herauszufinden, habe ich Verena Pauster auf unser Medienschiff, um nicht zu sagen ins dortige Podcast-Studio, eingeladen. Sie hat selbst viele Unternehmen schon gegründet und gewinnbringend verkauft. Jetzt ist sie Investorin und, naja, wie gesagt, Sprecherin der Startup-Szene in Deutschland. Wollen wir doch mal hören, was diese im wörtlichsten aller Sinne unternehmungslustige Frau uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Verena Pauster.
Guten Morgen.
Die Wirtschaft stagniert, läuft nicht so doll in Deutschland. Verena, gib uns Zuversicht, was die Startups angeht. Wie geht's denen eigentlich?
Ja, die sind davon auch in Mitleidenschaft gezogen, aber sie machen das deutlich besser. Also dieses Jahr wurde schon 15% mehr gegründet als letztes Jahr im ersten Halbjahr. Venture Capital 12% höher als letztes Jahr. Und die Stimmung unter den Startups ist besser als in der Gesamtwirtschaft.
Was wird da gegründet? Künstliche Intelligenz ist das große Stichwort, aber was wird in Deutschland gegründet? Ich hoffe nicht Kebabbuden und Spätis.
Nee, also bestimmt auch, aber was ich jetzt mitkriege und was mich auch besonders interessiert, ist, es wird viel Deep Tech gegründet, also patentbasiert, was so an Forschung aus den Hochschulen rauskommt.
Deep Tech, was ist das?
Genau, das ist eben, wenn du ein Patent hast oder eine Forschung, die in der Hochschule entwickelt wurde und die kommt dann in die Ausgründung. Also Raumfahrttechnologie, Fusionsenergie, nachhaltige Brennstoffzelle, das sind mal so ein paar Beispiele. Und das finde ich deshalb so gut, weil wenn du dir anguckst, wir sind eigentlich, was unsere Forschung angeht, weltweit auf Augenhöhe mit den USA. Aber dann brechen wir total ein bei der Ausgründung. Und das ist eigentlich das, was wir aber richtig gut können, also diese Weltklasse-Forschung und da auch in Technologien ganz weit vorne sein. Und dass wir das jetzt mehr in Unternehmen bringen und dass das jetzt mehr Grundlage wird, vielleicht auch von zukünftigen Wohlstand, Arbeitsplätzen, das ist eine richtig gute Nachricht.
Und wie viele Menschen arbeiten derzeit in Startups in Deutschland? Stell das mal ins Verhältnis zur traditionellen Realwirtschaft. Wie sind da die Verhältnisse?
Also 415.000 Menschen arbeiten in Startups und über 40% von denen kommen nicht aus Deutschland. Also du hast 40% ausländische Fachkräfte. Du hast 80% B2B, also gar nicht mehr so wie früher Business to Consumer, sondern sehr viel mehr Business to Business. Und da kommt dann auch unsere Stärke natürlich mit dem Mittelstand rein. Also da hast du wirklich viele Beispiele, wo jetzt auch mal so dieses Großindustrie und Startup funktioniert zusammen richtig da ist.
Also es gibt einen Connect zwischen unserer Traditionsindustrie und dem, was sich da neu gründet. Die kooperieren miteinander.
Das genau, ist immer nicht noch viel ganz, zu wenig.
Aber das ist nicht eine ganz andere Welt, sondern es ist eine Fortsetzung unseres Industrielandes Deutschland auf eine moderne Art. Richtig?
Genau, richtig. Also 38% der Unternehmen sagen, ja, wir kooperieren da schon. Das ist noch viel zu wenig, weil die anderen das eben noch gar nicht in Erwägung ziehen. Aber da kommen die Welten zusammen. Und das ist das, was ich eigentlich so spannend finde. Wir haben diesen fantastischen Mittelstand. Wir haben große Konzerne. Wir haben die Startup-Szene. Das spielt sich alles in einem Land ab. Und dass wir da immer noch viel zu viel Berührungsängste haben, das schwächt uns, weil guckst du da nach USA, da wird der Staat ganz früh Kunde von Startups und die großen Unternehmen steigen ganz früh ein, siehe Microsoft und OpenAI. Und das könnten wir in diesem Land auch noch viel mehr haben.
Apropos Microsoft, wenn ich in die USA gucke, sehe ich Startups von gestern, die heute riesengroß sind. Riesig, und die Welt dominieren. Haben wir noch eine Chance auf so ein Google, so ein Alphabet, ein Meta, eine Microsoft oder auch eine Nvidia?
Also aus meiner Sicht dürfen wir die Frage uns gar nicht mehr so stellen aus, kriegen wir da nochmal einen deutschen Champion oder einen europäischen Champion hin? Europäisch vielleicht schon eher. Guckst du dir dann Mistral oder ein Magic aus Österreich, Mistral aus Frankreich an, dann haben wir da im AI-Bereich noch eine Chance. Aber ich glaube, statt jetzt hinzugehen und zu sagen, wie bauen wir jetzt das deutsche Google, 20 Jahre, 25 Jahre, nachdem die Amerikaner das gebaut haben, ist vielmehr die Frage, wie bauen wir jetzt ein Fusionsenergie-Startup, ein Raumfahrt-Startup wie ESA Aerospace oder The Exploration Company, die haben gerade eine internationale Ausschreibung gewonnen und können jetzt die ISS mit Fracht 2028 beliefern. Und da einfach zu zeigen, Weltklasse Made in Germany ist möglich, wenn wir Deep Tech gehen, also unsere Weltklasse-Forschung mit unseren Ingenieuren und Ingenieurinnen und dem Kapital zusammenbringen. Das wäre viel eher das, worauf ich jetzt setzen würde, als im Nachhinein zu versuchen, Google zu kopieren.
Also wir kopieren nicht das Silicon Valley, sondern bauen was Eigenes, sagst
genau.
du. Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen, wenn du als Präsidentin des Startup-Verbandes zum Wirtschaftsminister gehst oder auch zum Finanzminister, dann treffen die auf eine glückliche Frau, die sagt, läuft.
Sie treffen zumindest auf jemanden, der nicht da reinkommt und erstmal meckert und sagt, also ihr macht ja alles falsch und wir können ja gar nicht. Denn das ist auch nicht mein Selbstverständnis von Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, die brauchen Rahmenbedingungen, aber dass die jetzt jeden Morgen aufwachen und nach dem Start rufen und sagen, also ihr macht keinen guten Job, deswegen können wir nicht, das finde ich, müssen wir wieder aufhören.
Aber weniger Start. Ich kenne nur Leute, die rufen nach weniger Start, nach dem Motto, Regierung, geh mir aus dem Weg.
Das stimmt, gerade natürlich bei Bürokratie und da können wir auch richtig ran. Also ich wäre gerne so eine Ausmistministerin, die einfach wirklich mal ganz viel abschafft.
Ausmisterin?
Ja, eine Ausmisterin. Ja. Ja, stimmt, das könnte man
die
eigentlich.
Die Ausmisterin gleich. Als Ministerin.
Die Ausministerin.
Ja, das wäre gut.
Genau.
Nun denkt man, eine Frau ist Präsidentin des Startup-Verbandes, vorher war es ein Mann, dass das den Gründerinnen besonders zugutekommt. Ich lese euren Monitor, der die Situation der Gründerinnen und Gründer monitort und erfahre, dass es weniger Gründerinnen sind als vorher. Woran liegt das? Ich nehme an, nicht an dir. Da will ich dich sofort freisprechen. Das wird nichts mit der Präsidentin zu tun haben. Aber woran liegt das?
Also erstmal, glaube ich, muss man schon sagen, jetzt sind diese Zahlen dieses Jahr erhoben worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da einen Einfluss haben werde in den nächsten Jahren, aber 6 von 10 aus meinem Vorstand sind Gründerinnen. Also ich glaube schon, du brauchst weiterhin sichtbare Vorbilder. Aber was du strukturell verändern musst, ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist das Nummer 1 Thema, warum Frauen sagen, dass sie nicht gründen. Weil sie wissen, das fällt in die gleiche Phase wie eine mögliche Familienphase. Und da haben wir zu wenig Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Wir haben keinen Mutterschutz für Selbstständige. Und wir haben 415.000 Kita-Plätze, die fehlen. Und wenn du dann weißt, ich werde eigentlich eigentlich allein gelassen in dieser familiensensiblen Zeit und gleichzeitig habe ich ein wahrscheinlich Venture Capital finanziertes Startup als Baby, dann ist das irgendwie ein Baby zu viel und dann traut man sich nur eins von beiden zu.
Wie läuft das bei Alphabet? Ich sag mal, der Staat aus meiner Zeit in den USA, weiß ich, kümmert sich da ehrlich gesagt auch nicht besonders liebevoll um die Kinder.
Nee, das stimmt, aber da hast du wesentlich mehr weibliche Investorinnen, das ist das zweite Thema. Nur 2% des deutschen Venture Capital geht an Gründerinnen. Das heißt, du kriegst als Frau in diesem Land einfach viel, viel schwerer Geld für deine Idee. 2%. So, und das liegt natürlich zum einen daran, dass die Partner und die Venture Capitalisten sehr männlich sind. Da hast du eben sehr wenig weibliche Partnerinnen ganz oben. Und wenn du Geschäftsideen hast, die eher eine weibliche Zielgruppe betreffen, dann tust du dich viel schwerer, die einer männlichen Investorenschaft nahe zu bringen. So, und das sind die zwei Hauptfaktoren, warum es so schwer ist.
Die Zahl ist ja eigentlich nicht akzeptabel. Das heißt ja umgedreht, 98% alles Geldes für Gründer geht auch in Gründer und nicht in Gründerinnen.
Ja.
Wie dreht man das rum?
Wie kriegen wir mehr Frauen in die technischen Berufe, ist ein Riesenschritt. Und ein zweiter ist eben mehr Frauen in die Investorengremien und ganz oben hin. Und da tut sich was. Also ich könnte dir jetzt zumindest schon mal 10 oder 12 in Deutschland nennen. Aber da brauchen wir natürlich noch viel, viel mehr. Und da muss man vielleicht dann auch mal einfach die Faktoren ändern, was man sagt, was so eine Frau mitbringen muss. Weil wenn die einen Börsengang gemacht haben muss, ja, es haben jetzt noch nicht so viele Gründerinnen Börsengang gemacht, weil es halt so wenige gab, dann muss man das vielleicht nicht als Kriterium haben. Und da meine ich nicht so einen Mitleidsbonus für Frauen, aber schon einfach eine Anpassung an die Realität.
Reality-Check aber.
Genau.
Was war bislang, würdest du sagen, dein größter Erfolg oder zumindest so gefühlt dein Erfolgserlebnis auf so einem Job? Es ist ja nie zu Ende wahrscheinlich, nee. so ein Job, aber gibt es sowas wie ein Glücksgefühl?
Also ein Glücksgefühl, und das ist lustig, es klingt ein bisschen nerdig, aber dass jetzt Arbeitsverträge digital werden und das betrifft 11 Millionen Arbeitsverträge in diesem Land, dass wir die nicht mehr in Papierform nach Indien und so schicken, macht mich sehr glücklich. 12 Milliarden privates Kapital in Venture Capital, das ist jetzt nicht mein Verdienst, aber das ist ein Meilenstein, der ist jetzt in dieser Amtszeit passiert, der ist großartig. Jetzt müssen wir weitermachen. Ich hoffe, da geht noch was. Also ich hangel mich so lang an den Sachen, wo ich denke, Mensch, da könnten wir doch was hinkriegen und suche so Beweise dafür, dass wir es in diesem Land noch können.
Dann wünsche ich dabei gutes Gelingen und bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
The key to industry transformation, the key to success is developers, 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 developers.
Steve Ballmer, der legendäre Microsoft-Manager, gab auf der Bühne immer Vollgas, wie hier auf einer Internetkonferenz am Ende der 90er Jahre. Der Berufsstand der Softwareentwickler sei der Schlüssel für den Erfolg. So ruft er: Developers, developers.
Yes!
Als Unternehmer und Führungskraft muss man nicht gleich so schrill wie Steve Ballmer sein, aber Begeisterung für die eigene Sache braucht man schon. Sie können als Unternehmerin oder Unternehmer jetzt einen Mann treffen, der eine Koryphäe ist auf dem Gebiet der Transformation und gleichzeitig der dauerhaften Spitzenleistung im Management. Spitzenleistung ohne dabei zu verbrennen. Achim Feige ist sein Name. Er ist ein Coach und er zeigt Ihnen, wie Sie stark performen, ohne eben Folgen für die eigene Gesundheit zu haben. Beim Pioneer Bootcamp, Peak Performance heißt das Ganze, zeigt er Ihnen die neuesten neurowissenschaftlichen Methoden, internationale Top-Executive-Coaching-Ansätze und Protokolle aus dem Spitzensport. 2 Tage dauert das Ganze exklusiv auf dem Medienschiff auf der Pioneer One hier in Berlin. Am 4. und 5. November ist es soweit. Alle Infos zu diesem Bootcamp in den Shownotes. Viel Erfolg und auch Spaß mit Achim Feige.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das Alphabet in aller Munde und mehr dazu weiß Anne Schwede, unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Google könnte aufgespalten werden. Anne, heißt es, sag uns, ist das nur ein Gedankenspiel der Behörden in den USA oder steckt dahinter schon ein Plan?
Also aktuell ist es eine denkbare Maßnahme. Das US-Justizministerium hat nämlich einen Antrag vorgelegt, in dem verschiedene Maßnahmen ins Spiel gebracht werden. Und eine davon ist, den Konzern aufzuspalten. Wörtlich will die Behörde das gesetzeswidrige Monopol bei der Internetsuche aufbrechen. Möglich sind aber auch strukturelle Änderungen, also dass Google zum Beispiel dazu gezwungen werden könnte, dass Unternehmensteile abgetrennt werden. Was verhindert werden soll, ist, dass Google mit seinem Internetbrowser Chrome, seinem App Store und auch seinem Betriebssystem Android die Google-Suchmaschine bevorteilt gegenüber Konkurrenten. Würde es wirklich so weit kommen, dann wäre es die erste Aufspaltung seit 1984, als AT&T geteilt wurde. Vor 23 Jahren wurde auch schon versucht, Microsoft zu spalten, aber das scheiterte knapp. Google wird sich jetzt natürlich auch mit allen möglichen Mitteln dagegen wehren. Der ganze Prozess könnte sich deshalb jetzt über Jahre ziehen und mit einem Regierungswechsel kann es auch sein, dass der Fall noch weiter beeinflusst wird.
Und dann wurden die Protokolle der letzten Notenbank-Sitzung der Fed veröffentlicht. Verrat uns, Anne, was steht da drin?
Die zeigen tatsächlich, dass sich die Notenbanker echt uneinig darüber waren, ob es eine Zinssenkung um einen halben oder nur einen Viertelprozentpunkt geben soll. Es wurde ja dann um einen halben gesenkt, aber die Notenbankmitglieder hatten eine gespaltene Meinung über den Ausblick der wirtschaftlichen Lage. Einige wollten lieber nur einen Viertelprozentpunkt, um noch mehr Sicherheit zu bekommen, dass die Inflation sich wirklich nach unten bewegt. Es war tatsächlich auch das erste Mal seit 2005, dass die Fed nicht einstimmig für eine bestimmte Zinsentscheidung gestimmt hat. Der Bericht zeigte auch, dass einige Mitglieder sich sogar schon im Juli die erste Zinssenkung gewünscht hätten. Die Märkte an der Wall Street reagierten tatsächlich nicht sonderlich auf den Bericht, weil die Wirtschaft sich seit der Zinssenkung tatsächlich echt gut gezeigt hat, was die neuen Daten vom Arbeitsmarkt zum Beispiel betrifft. Spannend wird heute deshalb zu sehen, wie die neuen Inflationsdaten aussehen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele begeisterte Schatzsucher ihre Schatzsuche jetzt endlich aufgeben können. Oder vielleicht auch müssen, denn eine seit 31 Jahren andauernde Schatzsuche nach einer goldenen Eule, die ist jetzt beendet. Denn die Eule wurde gefunden. Initiator dieses Wettbewerbs ist der professionelle Rätselsteller und ehemalige Rallye-Fahrer Paul Regie Hauser. Im April 1993 war das. Da vergrub er irgendwo in Frankreich eine kleine goldene Eulenskulptur, die bereits damals 150.000 Euro wert sein sollte. Dazu veröffentlichte er dann ein 11-seitiges Büchlein mit einer Vielzahl von Rätseln, deren Hinweise Lösung auf den genauen Standort dieses Schatzes geben sollten. Naja, und dann wohl weltweit gesucht. Mehr als 3 Jahrzehnte bissen sich die Abenteurer und die Rätselfans die Zähne aus an dieser goldenen Eule, die da irgendwo unter der Erde schlummerte. Im vermuteten Gebiet gruben übereifrige Schatzsucher auch schon mal unter Bahngleisen, gefährlich, und auf Privatgrundstücken, verboten, sogar auf dem Gelände einer Bank. Alles vergebens. Denn nun hat eine bisher noch unbekannte Person es geschafft, alle Rätsel zu knacken und die Eule zu finden. Die Webseite der Eulensuche hatte in den vergangenen Tagen genau das bestätigt, nämlich, dass die Skulptur gefunden wurde. Glückwunsch also dem anonymen Finder. Leider, leider kann Paul Regie Hauser, der Erfinder des ganzen Spaßes, dem Finder der Eule nicht mehr persönlich gratulieren. Er starb 2009. Was lernen wir? Wir lernen, der Mensch geht, aber der Rätselspaß, der bleibt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass David Lee Roth, der Frontman der Band Van Halen, diese im Jahr 1985 verlassen hat, um eine Solokarriere zu starten. Aber dann, 22 Jahre später, kehrte er zurück. Und über 10 Jahre hat er dann nochmal getourt. Lief einfach besser. Lieber eine späte Versöhnung als nie. Das lernen wir von ihm. Für die Band war es auch ein Segen, denn Ross war immer mehr gewesen als nur ein Sänger. Er schrieb die Songs mit, er war Texter, Entertainer ja sowieso und seine Bühnenshows waren in den 80er Jahren ein Gesamtkunstwerk. Wenn er mit seinen hautengen Glitzer-Leggings über die Bühne wirbelte und ins Mikrofon rührte, Ross war der Inbegriff der extrovertierten Rock'n'Roll-Band. Als er dann im Jahr 2007 zu Van Halen zurückkehrte, tat er das nicht zuletzt, weil die eigene Karriere nicht so richtig in Gang gekommen war. Mit den Van Halen-Jungs konnte er dann nochmal richtig durchstarten. Das alte Werk wurde in neuem Lichte inszeniert, bis er dann vor 3 Jahren, aber dann endgültig, in den Ruhestand ging. Und Heute wird dieser 1000 Sasser, dessen Stimme den Sound der Band ausmachte, neben der Gitarre natürlich von Eddie Van Halen, wird dieser Mann 70 Jahre alt. Ein biblisches Alter, wie ich finde, für einen Rockstar allemal. Wir spielen ihm zu Ehren seinen allergrößten Hit, Jump. Ich wünsche uns allen einen rockigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Morgen begrüßt Sie in diesem Studio von diesem Mikrofon meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich auf Chelsea und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.